Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag, auch heute sind wir wieder im Programm und haben eine Stunde ein spannendes Thema wieder für euch. Mein Name ist Michael Trost und das Thema, das wir heute eine Stunde lang thematisieren, ist Ulm oder Uni hilft. Es geht um eine Typisierungsaktion für Stammzellen und um eine Blutspendenaktion, die in der Uni Ulm am 4. Juni, also kommende Woche, das ist der Dienstag, in Ulm stattfindet. Und dazu habe ich zwei Studiogäste. Das sind zum einen von, oder eigentlich beide von der Uni Ulm, zum einen die Katharina Acker. Hallo Katharina.
Hallo.
Herzlich wieder willkommen in der Plattform. Du warst schon mal am 15. Mai vorigen Jahres mit dem gleichen Thema bei uns. Insofern Wiederholung sozusagen.
Genau.
Mit neuem Termin, ähnliches Thema. Und außerdem ist die Fabian Schild da. Fabian, Premiere für dich hier bei Radio Free FM. Herzlich willkommen auch dir heute Nachmittag hier bei uns im Sender.
Hallo.
So, also wir haben schon gesagt, um was es geht. Und ich hatte es eben gesagt, wir hatten tatsächlich auch im Vorjahr über die Aktion der Uni Ulm berichtet und werden dann eben heute auch erzählen, was es damit genau auf sich hat, was das alles letztendlich bedeutet, für wen das relevant ist und wie man sich daran auch beteiligen kann. Ich würde vorschlagen, wie wir es immer in der Plattform machen, ihr beiden, dass wir erst eine kurze Vorstellrunde machen und ihr einfach kurz zu euch erzählt, wer ihr seid, wie ihr mit dem Thema in Verbindung steht, vielleicht auch, was ihr an der Uni Ulm macht, seit wann ihr da schon studiert und alles so, was eben wissenswert ist zu euch. Wer möchte anfangen? Katharina, die Erfahrene.
Genau. Ich war letztes Jahr eben schon mal da. Mein Name ist Katharina Acker und ich studiere im sechsten Semester an der Uni Ulm Humanmedizin. Das ist das zweite klinische Semester. Das bedeutet, wir haben jetzt auch tatsächlich Vorlesungen, die dann Patientenrelevanz auch direkt haben und haben auch schon ein bisschen was über die Transfusionsmedizin jetzt gelernt, was dann auch für Uni hilft, recht hilfreich ist. Genau, und ich bin seit 2016 eben im Organisationsteam mit dabei und seit Ende letzten Jahres haben wir das quasi übernommen, zusammen mit Lea Metzger und Alexandra Hinteregger, dass wir das so ein bisschen, genau, deswegen vielleicht nochmal von letztem Jahr auch anhören. Und wir haben das jetzt eben übernommen und koordinieren einfach die Gruppe ein bisschen, teilen die Aufgabenbereiche ein und haben letzte Woche auch ein Benefizkonzert veranstaltet, um einfach die Aktion bekannter zu machen und um Spenden zu sammeln.
Mhm. Fabienne?
Ja, ich bin Fabienne Schild, bin 24 Jahre alt und studiere seit letztem Jahr im Winter in Ulm. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften im Master und bin jetzt im vierten Semester, also schreibe gerade meine Masterarbeit. Und ja, ich bin zu der Aktion Uni hilft gekommen, gleich in meinem ersten Semester, einfach weil ich schon mal gespendet habe und dachte, es ist ganz hilfreich, auch mal von Erfahrungswerten profitieren und davon zu erzählen und ja.
Das heißt, in dem Organisationsteam sind nicht nur Medizinstudenten oder Kräfte mit medizinischem Background, sondern auch wie du Leute, die eben so aus dem eher betriebswirtschaftlichen oder Wirtschaftsumfeld dann stammen an der Uni. Also es ist nicht zwangsläufig, dass jetzt bei euch im Team, die also den 4. Juni organisieren und durchführen, dann jetzt nur Mediziner sind, oder?
Ja, genau. Also es sind hauptsächlich Mediziner, weil da ist es halt am meisten bekannt, aber es sind auch einige andere von anderen Studiengängen dabei und es ist auch jeder aufgerufen an der Uni Ulm, wer Lust hat, bei uns mitzuhelfen. Wir freuen uns auch über ein breites Spektrum an Studiengänge.
Mhm. Zum wievielten Mal findet die Veranstaltung denn statt? Du hast gesagt, ab 2016 habe ich gerade so irgendwo da.
Seit 2016 helfe ich eben nur damit. 2016 habe ich eben mit dem Studium hier angefangen und die Aktion besteht aber schon seit 2011. Das bedeutet, wir machen jetzt die neunte Aktion dieses Jahr. Also können wir schon auf eine recht gute Tradition zurückblicken und die Initiation der Auslöser einfach dieser Aktion war damals, dass ein Student der molekularen Medizin bei seiner Doktorarbeit hat er eben über mit Stammzellen und über Blut geforscht und hat dann bei sich selber eine Leukämie festgestellt und dann haben sich eben alle Kommilitonen zusammengeschlossen und haben diese Aktion initiiert und es gibt eben vom BVMD, ist quasi also der Dachverband, das ist die Bundesvertretung der Medizinstudenten in Deutschland und die haben eben diese Aktion Uni hilft und darunter läuft es jetzt auch und da versuchen wir uns auch ein bisschen zu koordinieren, dann auch auf den Treffen deutschlandweit ein bisschen das abzustimmen. Es gibt es auch noch in Hamburg, in München und Frankfurt.
Das heißt, Uni hilft ist nicht nur ein Ulmer Projekt, sondern es ist eine Aktivität, die in verschiedenen deutschen Städten, an verschiedenen Universitäten, weiß nicht, am gleichen Tag oder an unterschiedlichen Tagen
stattfindet? An unterschiedlichen. Also das ist jede lokale Vertretung oder lokale Hochschulgruppe organisiert dann selber für sich eben die Termine oder auch andere Veranstaltungen wie das Benefizkonzert oder irgendwelche, ja, um eben diese Spenden dann zu sammeln. Nur generell eben, also so quasi wie so ein, wie wir das machen und uns einfach auszutauschen, ist so die Dachorganisation.
Ja. Also jeder hat so seine eigene Veranstaltung, sein eigenes Konzept und eine eigene Verantwortung, sagen wir mal. Mhm. Und es gibt aber einen Dachverband, wo man sich austauscht und vielleicht auch ein bisschen Ideen teilt, wo man dann eben miteinander auch sich zusammensetzt und weitere Vorgehensweisen planen kann, aber im Prinzip sonst seid ihr davon unabhängig. Es gibt jetzt keine Vorgabe, das muss man so laufen und an dem Tag das nicht.
Nee.
Und wie gesagt, dann das 9. Mal, hast du gesagt, findet das statt, also schon mit großem Erfahrungshorizont. Und in Ulm ist es, ich weiß nicht, wir haben es letztes Jahr zum zweiten Mal, das heißt das erste Mal letztes Jahr in der Plattform gehabt. Ich habe vorher noch nie so davon gehört gehabt. War das irgendwie noch in kleinerem Rahmen oder auch medial vielleicht dann einfach nur nicht so präsent? Oder?
Ja, wir haben also die mediale Präsenz schon ein bisschen verstärkt. Mhm. Wir haben mehr Plakate eben gedruckt, haben uns jetzt auch ein bisschen an die Radiosender gewandt. Aber davor war eben schon auch der Regio TV zum Beispiel, war auch dort, hat auch immer mal, dreht dann eben einen Clip. Aber es ist einfach, ja, waren auch ein bisschen weniger Leute im Organisationsteam. Wir haben viele neue Leute dazu gewonnen, sind jetzt so circa 30 Leute im Organisationsteam. Und das können wir auch vielleicht noch weiter ausbauen.
Vielleicht vorweg schon mal alle die jetzt irgendwie die Augen und Ohren offen halten und dass wir schon in die Details in Ablauf reingehen. Das findet also statt am 4., haben wir gesagt, am kommenden Dienstag. Vielleicht sagt einfach schon mal vom Zeitraum, von wann bis wann die Aktion läuft. Dass der eine oder andere, der jetzt vielleicht zuhört und erwägt, da vielleicht teilzunehmen, dass der schon mal eine grobe Orientierung hat. Ist es nur am Vormittag, ist es nur am Abend oder wie genau ist denn überhaupt dann die zeitliche, ja, wann fängt ihr an, wann hört das auf?
Also wir starten um 10 Uhr und es geht bis 16 Uhr. Und wenn man Blut spendet, bekommt man dann auch einen Essensgutschein zur Stärkung. Und wir haben von vielen lieben Leuten, die eben Kuchen backen, auch ein Kuchenbuffet, damit dann eben der Blutzuckerspiegel nicht zu stark absinkt.
Ja, also auf jeden Fall über die einzelnen Möglichkeiten, was wie genau läuft und wo man sich vielleicht hinwenden muss, erzählen wir dann jetzt im Laufe der Stunde noch. Vielleicht überhaupt für die Menschen, die noch nicht so ganz genau wissen, wir haben jetzt schon in der Einführung beim Nennen der Überschrift gesagt, es ist eine Typisierungsaktion. Ich bin nicht sicher, ob gar jeder Hörer weiß, was überhaupt mit Typisierung gemeint ist, was mit Stammzellen, was es damit auf sich hat. Vielleicht versuchen wir einfach mal das Thema ein bisschen zu erklären. Was ist das Ganze? Was ist mit Stammzellenspende gemeint? Welche Menschen betrifft das Ganze belangt? Du hast schon gesagt, es hatte ein Student vor 9 Jahren dann selber an sich Leukämie, also Blutkrebs festgestellt. Vielleicht versuchen wir einfach für die Menschen, die nicht so genau wissen, was eigentlich jetzt genau Sache ist, wie die Themen oder die Begriffe auch zusammenhängen und um was es geht, zu erklären, würde ich vorschlagen.
Es ist quasi so, bei einer Leukämie, die sonst also durch eine Chemotherapie unheilbar wäre, also ein Krebs, des Knochenmarkes, des blutbildenden Knochenmarkes, ist dann die einzige Möglichkeit, eben eine Stammzelltransplantation zu machen. Und das ist quasi, kann man sich vorstellen, wie so ein Reset im ganzen blutbildenden System. Das bedeutet, also die auch Tumorzellen und alles wird abgetötet mit ganz starker Röntgenstrahlung. Und danach werden eben Stammzellen, die möglichst, also die haben bestimmte Gewebemerkmale, deswegen auch also Typisierung, die müssen abgeglichen werden, die müssen matchen. Das bedeutet also, ja, also müssen einfach möglichst ähnlich sein, wie vom, also die Spenderzellen müssen möglichst ähnlich sein wie die des Empfängers, damit sie eben nicht eine Immunreaktion auslösen, damit sie möglichst wenig als fremd erkannt werden. Und das läuft dann so ab, dass eben zunächst das, oder die, das Knochenmark abgetötet wird, des Empfängers mit Röntgenstrahlung, und danach werden die neuen Stammzellen des Spenders über eine Art Infusion gegeben, und die suchen sich dann quasi die Nischen im Knochenmark und besiedeln das neu, und das ist dann wie so eine Art Reboot des ganzen, auch des ganzen Immunsystems.
Vielleicht da von mir als ja auch in Anführungszeichen Laie oder zumindest nicht ganz so kompetent natürlich wie du oder ihr Frage. Also es werden die schadhaften, die Krebszellen werden abgetötet. Das bleibt aber immer noch ein gewisser guter Bestand irgendwo vorhanden, oder?
Das wird komplett alles abgetötet. Deswegen ist auch eine relativ hohe Strahlendosis. Gerade bei Kindern, und da kann es auch manchmal, also dann so Sekundärtumoren dann vielleicht durch die Strahlung kann dann
bei denen. Also weil die Röntgenstrahlen, weil die natürlich an sich auch schädlich sind, starke Strahlung ist immer
problematisch. Ja, das ist einfach quasi komplette, eine komplette Zerstörung einfach dieses des Knochenmarks, damit es eben neu besiedelt werden kann, weil sonst, wenn da noch alte Zellen eben auch die tumorös sind, überleben, dann
können die sich
ja wieder teilen und dann geht das ja wieder von vorne los.
Deshalb ist das, du hast glaube ich Reset vorher gesagt, ist das ein kompletter, eine Neubesiedlung sozusagen, und das wird dann eben mit gespendeten oder transplantierten Stammzellen gemacht. Das heißt, da gilt es dann, du hast vorher von den Mustern gesprochen, da gibt's ja, hat es dann was auch mit diesen DNA-Ketten zu tun und diesen Mustern irgendwie?
Genau.
Oder, also, wo man dann gucken muss, ob das irgendwie matcht in dem Sinne?
Ja, also es gibt eben verschiedene Methoden. Das wäre jetzt die molekulargenetische Methode. Da wird das regelrecht also analysiert, eben diese Oberflächenmerkmale kann man auch, also DNA-mäßig, die heißen MHLA. Und diese Oberflächenmerkmale werden dann eben analysiert und ganz speziell dann eben, also die DNA dann analysiert und verglichen. Und wenn die eben, die müssen möglichst ähnlich sein, eine hohe Übereinstimmung besitzen, weil sonst kann es nämlich auch eben zu einer Art Abstoßungsreaktion führen. Das kennt man ja ganz noch, also von Organtransplantationen, das ist das gleiche Prozedere hier.
Das heißt aber, von dem Patienten, dessen Knochenmark erstmal resettet oder per Röntgenstrahl gelöscht oder zerstört wird, muss man vorher erst ein Muster irgendwo dann speichern, um zu sehen, ob nachher die zu vergleichenden oder die Stammzellen spenden, die möglicherweise dann passen sollen, übereinstimmen. Das heißt, man muss dessen Muster erstmal speichern, bevor man sie zerstört sozusagen, oder? Also Wissen oder DNA einfach bewahren, um vergleichen zu können.
Genau, das wird vorher eben entnommen, und das ist wie so eine quasi Visitenkarte. Auf jeder Zelle die zeigt quasi an, wer sie ist. Und daran erkennt eben das Immunsystem körpereigen oder körperfremd. Und das darf eben nicht zu körperfremd sein, sonst führt es einfach zu einer Abstoßungsreaktion.
Und ich kann mich erinnern, wir hatten das im letzten Jahr schon mal thematisiert. Also da war, glaube ich, deine Aussage, dass im Prinzip jeder Mensch sein eigenes Nummernschild, oder ich versuche es mal einfach jetzt in anderen Worten zu beschreiben, und seine eigene DNA oder seine ganz eigene Identifikationsnummer hat, so dass der Mensch eindeutig ist. Das heißt, glaube ich, hast du damals gesagt, kein Mensch ist wirklich Auch, ja. glaube, Familienangehörige, da sind zwar ja. Ähnlichkeiten, aber es ist nicht tupfengleich. Ja. Also insofern, es gibt immer nur Näherungswerte, mhm. aber es gibt keinen, der identisch ist.
Genau. Mhm. Es ist auch so, der Mensch hat dort die größte Genvielfalt in diesen Genen, die eben für diese Oberflächenmerkmale dann auch kodieren. Und das führt ja auch dazu, dass dann eben es schwieriger ist, auch für Erreger sich dann oder anzusiedeln.
Bei der Thema Ähnlichkeitsbetrachtung, wie ist das dann grundsätzlich? Wahrscheinlich sind im Umfeld, im Familienumfeld zunächst einmal die Ähnlichkeiten am größten.
Ja,
das heißt,
genau.
wenn man für einen betroffenen Mensch einen Spender sucht, dann geht man zunächst ins familiäre ja. Umfeld, weil die Annahme, dass die identischen genau. oder die ja, Anzeichen oder die Ähnlichkeiten am größten mhm. sind.
Also wenn man sagt zum Beispiel bei Eltern oder bei Kindern ist eben die Übereinstimmungswahrscheinlichkeit 50%, bei Geschwistern dann 25% und die werden vorrangig geprüft. Wenn aber bei denen keine genügende Übereinstimmung eben getestet wird oder wenn die aus irgendwelchen Gründen nicht spenden können, mhm. oder vielleicht auch die Person keine Geschwister hat oder keine Eltern mehr, dann wird eben in dieser internationalen Datei geprüft, ob es einen Spender gibt, der möglichst ähnliche Oberflächenmerkmale mhm. besitzt.
Gibt es denn irgendwie sonst noch Klassifizierungselemente, so dass man zum Beispiel sagen kann, männlich, weiblich,
ja.
irgendwo,
ja,
dass
genau.
bestimmte einfach bestimmte Muster haben oder auch bestimmte von der Abstammung, das ist vielleicht ein Mensch, hat nichts mit Rassismus zu tun, aber im Sinne von schwarz und weiß vielleicht
nee, da gibt es nicht. Also da gibt es Leute weltweit, die dann quasi ihren Zwilling, mhm. Was die HLA-Merkmale betrifft, gefunden haben, der aus einem ganz anderen kulturellen und aus einer ganz anderen ethnischen Herkunft ja. kommt, obwohl das dann trotzdem sehr ähnlich ist. Mhm. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist, ja, dass es einfach ziemlich übereinstimmen muss.
Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist kleiner, wenn das außerhalb der Familie ist. Das heißt ja mal so, wenn ich in der Familie, das vorher gesagt, liegt bei 50% oder 25% irgendwo eine Wahrscheinlichkeit in deren Umfeld, Geschwister, Älteren. Und wenn ich darüber hinausgehe, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich
geringer. Dann, ist ja.
geringer.
Die wird dann
ja.
auch deutlich geringer. Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen typisieren lassen. Beziehungsweise also dann einfach diese Oberflächenmerkmale analysieren und in die Datenbank eintragen, damit das eben vergleichbar ist. Und dann ist die Chance eben höher, einen passenden Spender zu finden. Mhm. Und es wird auch nicht nur eben nach den Oberflächenmerkmalen dann geschaut. Das ist natürlich primär das Wichtigste. Aber es wird dann auch nach Alter geschaut, nach der Dringlichkeit, auch genau das.
Aber die Nummer, in Anführungszeichen Nummer oder diesen Code, den behält der Mensch über sein komplettes Leben. Das heißt, ob ja. Baby oder erwachsener Greis im hohen ja. Alter, diese Kennzeichnung oder diesen Identifier, der verändert sich über das komplette Leben nicht.
Nein, mhm. das bleibt gleich.
Ja, das heißt, im Endeffekt kann auch die Altersthematik, also theoretisch ein ganz junger und ganz alter eine Spende oder Empfänger, würde von dem her keinen Unterschied machen, oder?
Theoretisch wäre es schon möglich, nur es ist eben so, dass ab einem gewissen Alter steigt eben das Tumorrisiko an. Mhm. Und wenn ich jetzt dann quasi Stammzellen von einem sehr alten Menschen, also Leukämien sind vor allem Erkrankungen, die eigentlich ältere Menschen betreffen, dann von so jemandem Stammzellen eben spende, dann ist einfach primär das Risiko dann auch höher, dass dann der Empfänger, wenn der jetzt vielleicht, was weiß ich, Mitte 20, Anfang 30 oder so ist, dann auch vielleicht eine Leukämie dann deswegen entwickeln würde. Und deswegen ist es auch so, dass sich nur Personen bis 55 Jahren typisieren lassen können.
Oh ja. Mhm. Also ja. vielleicht ein wichtiger Hinweis. Und weil gesagt, das ist eher kritisch beim Menschen älter. Älter ist natürlich relativ immer aus Aussicht des Älter wahrscheinlich schon ab 30, 40. Oder was meinst du jetzt mit Älter ungefähr? Also Probleme?
Ich meine jetzt 60 plus oder so, ja. aber mhm. es ist eben, die haben einfach die Grenze eingeführt, bis 55 kann ja. man sich typisieren lassen und dann, ja, je nachdem, also dann eben spenden. Das ist auch so geregelt.
Mhm. Gut, das heißt, da gibt es eine sehr klare Vorgabe. Und weil du sagst, das ist so für Spender, die Obergrenze, müsste man gleich fragen, gibt es auch eine Untergrenze? Kann theoretisch auch schon ein Fünfjähriger spenden oder wird man das nicht machen, auch weil man sagt, noch zu klein und es ist einfach vom Prozedere zu unangenehm? Oder ab wo, ab was, welchem Alter kommt dann überhaupt jemand in Frage?
Ab 18. Generell darf man ab 18 Jahren spenden. Mhm. Die einzige Ausnahme ist, wenn es jetzt direkt im Familienkreis ist, dann kann es auch sein, dass Geschwister gefragt werden, ob sie es machen, die unter 18 sind.
Okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, wir spielen mal Musik. Wir haben schon 20 Minuten wieder gesprochen. Und dann spielen wir von Blondie den Titel Angels on the Balcony und sind zurück in 3 Minuten.
Hallo zurück bei Radio Free FM. Ihr hört die Plattform und heute geht's um das Thema Typisierungs- und Blutspendenaktion Uni hilft in Ulm am 4.6.
Und du bist?
Und ich bin die Katharina Acker.
Ich bin die Fabienne Schild.
Prima, so ist das. Und jetzt haben wir ja schon in der Pause gesprochen, dass wir einen quasi Erfahrungsbericht, Fabienne, mit reinbringen, denn du hast da ganz konkrete persönliche Erfahrungen schon gemacht und bist deshalb auch heute schon mit im Studio. Da würde ich sagen, erzähl einfach mal, berichte einfach mal, was in dem Zusammenhang, was du schon alles erlebt hast oder wie das bei dir alles gelaufen ist.
Ja, also bei mir war das eigentlich alles relativ unproblematisch. Ich habe mich typisieren lassen. Und nach circa einem Jahr habe ich eine E-Mail bekommen und dann eigentlich auch gleichzeitig noch einen Anruf. Und es hieß, es wird potenziell jemand für mich geben. Und ob ich nicht erstmal ein bisschen Blut abgeben kann, damit sie mein Blut eben untersuchen können. Dann habe ich das gemacht gehabt und man muss dazu sagen, ich habe mich typisieren lassen als Risikogruppe. Das heißt, dass ich eher eigentlich weniger geeignet bin zum Typisieren oder zum Spenden, einfach aufgrund von Krankheiten. Und das wussten die aber auch. Und ja, genau, dann haben sie mein Blut untersucht und da ich eine Risikogruppe war, wollten sie halt auch alle meine Befunde haben, haben das extra nochmal untersucht, haben mit meinen Ärzten gesprochen, haben dann gesagt, okay, das passt, mein Blut passt auch. Und dann wurde ich eigentlich zu einem Gespräch eingeladen in die Klinik. Ja, genau, das war eine Klinik in Stuttgart. Es war alles einwandfrei, also alles komplett unkompliziert für mich. Ich habe die Reise organisiert bekommen, ich habe das Hotel organisiert bekommen. Die Leute sind mit mir Fragebögen durchgegangen über mein persönliches Empfinden und was ich mir vorstellen kann und was ich mir nicht vorstellen kann. Zum Beispiel gibt es einfach 2 Arten von der Entnahme. Zum einen über den Knochenmark und das ist dann eine kleine OP, wo man dann halt 3-4 Tage oder sowas im Krankenhaus ist. Oder einfach übers Blut. Und ich habe halt gesagt, ich bin ein kleiner Schisser bei Narkose. Deswegen habe ich eigentlich die Rückenmarkspende ausgeschlossen. Und nur übers Blut abnehmen lassen. Und es läuft dann einfach so ab, dass ich dann 4 Tage vorher mir morgens und abends so was spritzen muss, dass einfach meine Stammzellen verdoppelt werden. Ja, genau, sie haben dann halt auch im Voraus gesagt, es wird wahrscheinlich meine Milz anschwellen, einfach durch diese Verdopplung der Stammzellen und ich werde vielleicht müde sein, ein bisschen Kopfschmerzen haben und ist aber alles weiter nicht schlimm und wenn es mir nicht gut geht, dann schreiben sie mich auch krank. Und ja, was man noch dazu sagen sollte, sie haben mich halt auch aufgeklärt, wenn ich zusag, dann kann ich oder sollte spätestens 10 Tage vor der Entnahme noch abspringen, weil 10 Tage vor meiner Entnahme wird der oder die Patientin dann komplett mit dem Immunsystem runtergefahren und dann wäre halt einfach die Gefahr viel zu hoch, wenn man nochmal abspringt oder wenn einem was passiert, wenn man ins Krankenhaus muss. Und ja, dann habe ich halt auch einfach Notfallnummern bekommen, wo ich 24 Stunden anrufen konnte, wenn ich irgendwelche Medikamente nehmen sollte oder wenn es mir nicht gut ging. Und ja, ich habe auch einmal angerufen, das war auch gar kein Problem, also sind sofort drangekommen, total freundlich alles. Und ja, Dann waren wir letztendlich an diesem besagten Tag in der Klinik. War natürlich alles total aufregend, weil ich ja nicht so wirklich wusste, was auf mich zukommt. Ich wurde zwar aufgeklärt, aber ich meine, es ist ja immer noch was anderes, wenn man selber dann dran ist. Dann wurde ich erst nochmal untersucht und war alles gut. Das einzigste Problem bei mir war, dass ich halt sehr schmale Venen habe, Venen und Adern, und sie dann ein bisschen Angst hatten, dass bei mir nicht genug Blut rauskommt, und haben dann halt noch die Alternative gesucht, mir das vielleicht über die Hüfte entnehmen zu lassen. Und letztendlich hat es dann doch irgendwie funktioniert. Und man muss sich das vorstellen, so wie bei einer Dialyse: an einem Arm wird das Blut entnommen, das geht über so ein Gerät und kommt dann in den anderen Arm einfach wieder rein. Dadurch hat man eigentlich auch nicht wirklich einen Blutverlust. Und ja, dann saß ich da einfach 5 Stunden rum auf einem ziemlich bequemen Sessel. Und ja, das war's dann letztendlich auch. Letztendlich habe ich ungefähr 300 Milliliter Blut verloren, also viel weniger wie beim Blutspenden.
300 Milliliter, genau. Das wäre vorher meine Frage gewesen, wie viel Blut es eigentlich geht, aber das ist ja wirklich eine kleine,
das ist ganz, sehr kleine Menge. Mhm. Zumal das ja auch alles aufgepusht war und ich eh viel mehr im Körper hatte. Und ja, dann musste ich halt, klar, ich hatte dann ein bisschen Kreislaufprobleme, weil wenn man 5 Stunden lang sich gar nicht bewegt, ist auch klar, ging aber schnell. Ich war dann einfach dann noch essen im Krankenhaus und dann ging es mir wieder gut. Dann wurde auch schon das Blut oder was ich abgegeben habe analysiert und sie haben gesagt, okay, ich habe die doppelte Menge an Stammzellen abgegeben, wie normal üblich, was ziemlich gut ist, weil dann durch entweder der Patientin alles auf einmal gegeben wurde oder halt teilweise eingefroren und bei Bedarf nochmal eingeführt wurde. Genau. Und jetzt dann danach war es eigentlich so, ich bin dann zurück aufs Hotel gegangen, habe erst mit mich ausgeschlafen, weil das haben sie auch zu mir gesagt, du wirst danach so todmüde sein, musste ich erstmal ausschlafen. Es war auch so, ich habe mich gefühlt, wie als ob ich Hochleistungssport betrieben hätte. Aber sonst ging es mir echt richtig gut. Und ja, was kann man noch sagen? Ich bin jetzt in so einer Langzeitstudie drin. Das heißt, ich werde jetzt 20 Jahre lang bin ich in dieser Studie und bekomme Fragebögen oder Betreuung quasi nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach 2 Jahren und 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren und 20 Jahren auf meinen gesundheitlichen Zustand. Und es wird da einfach untersucht, ob es da Parallelen gibt oder ob meine Krankheiten quasi was mit der Spende zu tun haben.
Und das heißt aber jetzt, also du hast Spende geleistet, das heißt, jemand anders hat wahrscheinlich was bekommen.
Ja.
Und das habe ich ja so verstanden, das musste auch zeitnah geschehen. Das
heißt,
es ist nicht, dass man da Wochen oder vorher viel Zeit irgendwo da vergehen lassen darf, sondern es muss zeitnah transplantiert werden. Und es gibt also jetzt irgendwo blutmäßig eine Kopie von dir bei einem fremden Mensch, um es mal so zu formulieren. Ja. Das heißt, der wird dann wahrscheinlich auch beobachtet, wie entwickelt der sich, wie geht's dem, und immer ein bisschen mit dir abgeglichen. Ist das so?
Ja, so habe ich das verstanden.
Das heißt, du hast quasi einen, wie soll man sagen, einen Zwilling,
ja, genau.
Ein Blutzwilling jetzt.
Ja.
Kennst du die Person überhaupt oder ist das anonym?
Nein, es ist halbwegs anonym. Also ich weiß, sie, also weiblich, kommt aus Frankreich und ist jetzt 70 Jahre alt. Theoretisch hätte ich das Recht, vom Krankenhaus, von ihr zu erfahren, wie es ihr geht. Einfach nur der Gesundheitszustand, ihr geht's gut, ihr geht's nicht so gut. Allerdings haben die in Frankreich das Gesetz geändert, dass ich jetzt gar nichts mehr erfahre. Ich habe die einzigste Möglichkeit, einen anonymen Brief zu schreiben, darf allerdings überhaupt nichts von mir preisgeben. Also weder wie, also sie weiß dasselbe über mich, wie ich über sie weiß. Und ich darf ihr nicht sagen, ob ich jetzt studiere, ob ich arbeite, wo ich wohne, was für Hobbys ich habe. Also es muss wirklich komplett anonym sein.
Ja, aber warum kann man das nicht selbst entscheiden, wenn jetzt beide sagen, wir würden uns gerne mal sehen oder mal wissen. Der eine möchte zum Beispiel gerne wissen, wer ihm quasi was gespendet hat, um sich vielleicht sogar auch zu bedanken. Und umgekehrt, du würdest vielleicht gerne denjenigen, dem du geholfen hast, mal kennenlernen, weil es ja doch irgendeine Verbindung zwischen den Menschen, die da entsteht. Und wieso ist das denn gesetzlicherseits so restriktiv gehandhabt? Warum sagt man nicht, das muss man den Einzelnen selber überlassen, dass man Fragebogen angibt und Spender wie als auch Empfänger sagt, will meine Daten oder will Kommunikation ja, will meine Daten rausgeben oder möchte Kontakt mit dem anderen. Wieso kann man den Leuten das nicht selber überlassen? Wieso ist das so, dass das, du sagst, in Frankreich ist das ja relativ oder sehr restriktiv geregelt. Wieso greift an der Stelle der Gesetzgeber da so ein und sagt, nicht, das überlassen wir euch?
Also naja, es ist ja von Land zu Land unterschiedlich und ich habe jetzt leider ein Land erwischt, die ziemlich streng sind. Es geht einfach darum, dass man den Patient und den Spender quasi so ein bisschen schützen will. Es ist ja so, ich bin jetzt 2 Jahre lang in der internationalen Datei gesperrt, nur für Sie. Also wenn innerhalb von 2 Jahren was passiert, dann werde ich nochmal gefragt, möchte ich nochmal spenden. Und wenn ich die Person dann kennen würde, dann würde ich das nicht mehr aus freien Stücken mich entscheiden, sondern wahrscheinlich denken, ja, ich kenne die Person.
Emotionale und Bindung oder Abhängigkeit.
Genau, okay. Eine emotionale Bindung. Und es ist auch so, also ja, dass sie der Meinung sind, dass der Patient vielleicht ein zu arges Bedürfnis hat, Danke zu sagen oder sich in der Schuld fühlt und versucht es mir irgendwas zu beweisen oder mir mit allen möglichen Mitteln was zurückzugeben und was halt nicht in einem gesunden Maße wäre. Mhm. Da sehen sie einfach die Angst drin.
Wie fühlst du dich bei dem? Ist das für dich jetzt erst, du sagst, ich finde das nicht so gut oder findest du es gut oder wie beurteilst du persönlich das?
Ich finde es sehr, sehr schade, weil man sollte es doch am Menschen selber überlassen. Zum Beispiel, es gibt so ein System, in Belgien ist es so, da muss der Patient sagen, ja, ich möchte Kontakt haben, also nach den 2 Jahren und dann erst wird der Spender gefragt. Und wenn der dann auch ja sagt, dann können sich beide sehen oder kriegen irgendwas Namen oder sowas gesagt. Und das fände ich schön.
Genau, die Gedanken, ohne dass ich da schon vorher Bescheid wusste, den ich auch gerade hatte, wo ich auch persönlich denken würde, so ist doch eigentlich nach meinem Dafürhalten bessere Umgang. Aber naja, gut, wir haben es nicht in der Hand.
Und es
gibt halt in anderen Ländern andere Spielregeln. Und also insofern, der Spender kann theoretisch irgendwo in der Welt sitzen, oder?
Ja,
also Frankreich, hast du gerade gesagt, der kann auch in den USA sitzen, der kann auf den Malediven sitzen, der kann in, was weiß ich, in
der kann überall
Japan
sein.
Oder weiß der Kuckuck wo, der könnte überall sein. Das heißt, das ist international, das ist vernetzt und es könnte überall in der Welt, also ein Bedarf, es könnte umgekehrt aber auch ein Spender irgendwo in der Welt sitzen.
Genau, also bei mir war es dann so, ich habe den Organtransporteur, sage ich jetzt mal so, auch noch gesehen, weil der wurde mit dem Hubschrauber eingeflogen, kam dann mit seiner Box, mit seiner Organspendebox und hat mein Zeug abgeholt und ist dann sofort losgeflogen, dass es einfach so schnell wie möglich ankommt. Und ja, das ist die Hauptsache, dass es halt einfach schnell ankommt und die können das eigentlich auf der ganzen Welt garantieren, dass es so ist. Und deswegen wird es auch gemacht.
Wobei natürlich, wenn es nach Japan müsste, ist die Flugzeit oder nach Asien 17, 20 Stunden oder Australien eine andere als mal geschwind über die Grenze nach Frankreich. Ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied. Ist wahrscheinlich damit über die längere Zeit in Bezug auf Konservierung oder so weiter einfach auch der Aufwand größer und wahrscheinlich auch die kritische Phase, ob das überhaupt dann nutzbar ist, oder? Wenn es hier weiter und länger unterwegs ist, wahrscheinlich
Je länger es einfach nur so rumliegt, desto weniger bringt es einem. Aber man muss auch sagen, da ich ja die doppelte Menge abgegeben habe, waren sie auch am Überlegen, also besteht die Möglichkeit, einfach die Hälfte einzufrieren und dann einfach in 1-2 Jahren ihr nochmal zu geben, falls sie es bräuchte. Also
das heißt, man kann
schon mit Schockfrosten schon zu gehen.
Ja, genau. Das heißt, man kann auch quasi etwas, was in irgendeiner Form noch nicht benötigt wird oder auch auf lange Reise vielleicht ginge, in irgendeiner Weise so einfrieren, dass es dann auch über eine längere Zeit noch greifbar ist.
Ja.
Also wenn du gesagt hast, du hast mehr abgegeben, als Bedarf war.
Ja.
Das heißt, es liegt jetzt irgendeine Art Bank und kann dort dann abgerufen werden.
Genau, und es ist so, man kann sich aussuchen, ob, wenn was übrig bleibt und die Patientin das nicht braucht, ob man das zu Forschungszwecken freigibt, habe ich gemacht, weil falls sie es nicht bräuchte, würde es einfach weggeschmissen werden. Und das finde ich dann auch ein bisschen schade.
Und du kannst jetzt also nur für eine Person Spender sein? Also theoretisch, wenn jetzt ein anderer auch matchen würde, also jetzt eine weitere Spender in Betracht käme, dann würde man das aus rechtlichen Gründen negieren, also würde das nicht möglich sein. Auch wenn es technisch oder biologisch oder medizinisch machbar wäre, aber dann macht man das nicht.
Also ich dürfte dann erst nach 2 Jahren an eine neue Person spenden, aber mit dem, was ich abgegeben habe, nur an eine Person, weil man dann sagt, dass halt dieser Organhandel sonst zu groß wäre, dass man einfach dieser Organhandel aus dem Weg gehen will.
Oh ja.
Und deswegen würde das dann halt einfach weggekippt werden.
Ja, das muss die Medizinerin mal fragen. Katharina, seit wann gibt es dann überhaupt dieses Typisierungs- und dieses Spendenverfahren? Gibt es schon Jahrzehnte oder wann hat die Medizin diese Befähigung erlangt? Ist das etwas, was erst in jüngerer Zeit irgendwo möglich ist oder weißt du dazu was?
Also es gibt schon Jahrzehnte, also schon länger, aber es wird halt eben immer sicherer, weil die molekularen Verfahren zur Diagnostik, also zum quasi, es gab ja dieses Human Genome Project zu Anfang der 2000er Jahre und das hat quasi einen riesen Durchbruch einfach gegeben. Und seitdem sind ja diese molekulardiagnostischen Verfahren, werden immer weiter ausgebaut und da führt es jetzt dazu, dass man es einfach viel genauer analysieren kann, gerade diese Oberflächenmerkmale und dadurch auch das Match dann besser zusammenpasst. Mhm. Wobei man muss auch sagen, es gibt eben gerade das Problem, also wenn das Match nicht 100% oder nicht ganz perfekt passt, also je schlechter es eben passt, desto höher ist das Risiko für so eine Graft versus Host Disease. Darüber hatten wir ja letztes Mal schon gesprochen. Ja. Das war quasi, dass ich einfach das Transplantat, das hat ja auch dann ein Immunsystem quasi oder die Zellen, merken, dass sie nicht in ihrem eigenen Körper quasi sind und richten sich dann, weil das einfach doch unterschiedlich ist, die erkennen dann quasi das die Oberflächenmoleküle von den anderen Zellen im Körper des Empfängers und richten sich da dann dagegen und das führt dann zu einer Immunreaktion, die dann quasi vom Spender gegen den Empfänger gerichtet ist. Und ein prominentes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel der ehemalige Außenminister Guido Westerwelle, der hatte das. Mhm. Und das war dann ganz massiv sichtbar, zum Beispiel im Gesicht. Und wenn es ganz schlimm wird, auch wenn kann es eben innere Organe betreffen und dann auch zum Tod führen. Und deswegen ist es eben so wichtig. Mhm. Aber natürlich kann es nicht ausgeschlossen werden. Das ist eine große Komplikation, die dort auftritt.
Ja, 16:41 Uhr. Ich denke, wir spielen nochmal Musik. Ich habe drin liegen Moby und Anthem und der Titel geht 3:27 Uhr. Also in 3:30 Uhr sind wir zurück hier bei der Plattform. Hallo Frühfan, die Plattform heute Nachmittag. Wir sprechen über das Thema Typisierung, wir sprechen über Stammzellen, wir sprechen aber auch über Blutspende und wir sprechen insgesamt über die Aktion Uni hilft an der Uni Ulm am kommenden Dienstag, den 4. Juni. Und da kann man also sich zum einen testen lassen, Zug auf Stammzellenspende und zum anderen aber auch schon eine Blutspende abgeben. So, wir haben gerade von Fabienne, die in diesem Programm sich, beteiligt hat, als bereit erklärt hat, als Spender zu agieren und das dann auch gemacht hat. Du hast noch ein bisschen was erzählen wollen, wie es dir heute geht, beziehungsweise, glaube ich, einfach so ein bisschen Fazit und ein bisschen Ängste, Sorgen und im Prinzip vielleicht auch für diejenigen, die jetzt zuhören, sagen, ich weiß nicht so recht und ein bisschen wissen wollen, was sagt die Fabienne denn den Menschen, die jetzt das auch interessiert gehört haben, aber ein bisschen vielleicht, du hast vorhin den Begriff Schiss, glaube ich, da, davor haben. Ja. Erzähl mal dazu noch was.
Ja, genau. Noch ganz kurz. Ich wurde ja dann angerufen, gefragt, machst du's? Hättest du Interesse daran? Und es war dann auch erstmal so ein Gefühl so, wenn ich es nicht mache, habe ich das Gefühl, glaube ich, dass ich so Menschenleben auf dem Gewissen habe. Und ja, andererseits, klar, man weiß nicht, was mit einem passiert. Deswegen war ich dort im Krankenhaus zum Gespräch und die haben mich dann aufgeklärt und meinten so, die größten Nebenwirkungen sind halt, wenn du dieses Medikament gespritzt bekommst, geht es dir halt wahrscheinlich nicht so gut. Kopfschmerzen und träge und dass die Milz anschwillt und ja, ich selber dachte mir aber so, naja gut, ich hätte gern mal jemanden zum Nachfragen, ob das wirklich so war und ob das das Einzige ist und auch wirklich nichts zurückbleibt und ja, tatsächlich war das so. Meine Milz ist ein bisschen angeschwollen, dadurch konnte ich halt nicht mehr so auf der Seite liegen. Aber da ich ja wusste, wenn mir irgendwas in dem Zeitraum passiert, dann sieht es mit der Patientin schlecht aus, habe ich eh nichts gemacht. Also das war in meinen Semesterferien, ich konnte es mir auch aussuchen, dass ich das halt in den Semesterferien mache. Und dann war ich halt nur zu Hause und habe Filme geschaut. Da kann man ja nichts falsch machen. Und sobald ich quasi die Nadeln im Arm hatte und es losging, waren die Schmerzen weg.
Also, du hast gerade das mit der Milz gesagt, da wollte ich mal ganz einhaken. Das heißt, das ist aber ein rückgängiger Effekt, der wieder rückgängig geht. Also das ist kein bleibender Effekt, nicht, dass jetzt jemand denkt. Und das heißt, wird größer, spürt man das, drückt dann irgendwie oder?
Ja, also bei mir hat man sie gesehen. Es hieß aber auch, dass ich mehr mit Nebenwirkungen zu kämpfen hatte, wie normal üblich. Aber ja, es war locker auszuhalten. Ich hätte theoretisch, oder ich habe auch 2 Packungen von sehr starken Schmerzmitteln bekommen, falls es mir nicht gut geht, die dich dann so benebeln, dass man nicht wirklich was mitkriegt, wo ich halt auch nicht wollte. Und ja, aber wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen und ich hoffe auch, dass ich nochmal gefragt werde, dann in einem Land, wo ich dann auch die Person kennenlernen darf.
Aber 5 Stunden auf jeden Fall heißt das jedenfalls durchhalten. Das ist ja schon eine Herausforderung. Ne? 5 Stunden, also mal Blutspende geht ja kürzer, ich weiß, aber 5 Stunden dann im Prinzip da angekabelt zu sein, um es mal so zu formulieren, ist dann schon ganz schön heftig.
Ja, naja, die Zeit ging viel schneller rum, als ich dachte. Also man muss eine Begleitperson dabei haben, einfach wegen Kreislauf danach und weil man in diesen 5 Stunden nichts machen kann, alleine. Ich hatte aber einen Fernseher und dann haben wir einfach Filme geguckt, 5 Stunden lang. Geht eigentlich auch ganz gut. Ja, und Essen und Trinken habe ich ja auch dürfen. Also ich musste halt gefüttert werden, aber ging alles ganz gut ohne Probleme.
Trotzdem ist natürlich schon ein Ding, was nicht jeder wahrscheinlich machen möchte. Und da bewundere ich dich schon, dass du das gemacht hast, muss ich sagen. Also alle Achtung, wie viele Menschen haben denn oder nehmen denn da teil? Katharina, habt ihr da irgendwo jetzt ein bisschen Übersicht, wie viele Menschen sich in ähnlicher Form dann vielleicht auch irgendwie bereit erklärt haben oder sowas in Deutschland oder in Ulm irgendwie?
Also wir haben jetzt 33 Entnahmen über unsere Initiative bisher über diese 8 oder 9 Jahre jetzt, 8 Jahre, erfolgreich gefunden, die dann auch Stammzellen gespendet haben und insgesamt haben sich 2403 Menschen bisher über die Aktion typisieren lassen und sind dadurch neu in die Stammzellspenderdatei aufgenommen worden.
Die Teilnahme bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass jemand nachher auch dann, wenn er gefragt wird, dann zusagen muss, oder? Also
jemand,
der sagt, ich gehe jetzt mal zu dieser Typisierungsaktion aus Bereitschaft, verpflichtet sich aber nicht automatisch die gleiche Prozedur, wie du sie gerade beschrieben hast, zu machen. Der unterschreibt damit das nicht, sondern er wird dann gefragt.
Genau.
Und dann kann er für sich immer noch entscheiden, ich mache das oder ich mag doch nicht. Also jeder, der jetzt sich da typisieren lässt, unterschreibt nicht sofort eine Verpflichtung, der an der Stelle dazu führt, das Gleiche im Prinzip dann wie du dann zu machen, sondern das obliegt dann eben nochmal, sich zu entscheiden.
Ja, also ich wurde wirklich bei jedem Schritt gefragt, ob ich es mir noch vorstellen könnte zu machen und ob ich mir sicher bin und ob ich das mag. Und ja, also man wurde echt nicht überrannt, dass man jetzt, du hast dich mal registriert, du musst.
Eben, ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis, dass dort nicht eine Verpflichtung ist oder irgendjemand sich da jetzt in unter Druck fühlt oder gesetzt fühlt. Das ist nicht so. Und Katharina, wie viele Menschen konnten damit vielleicht schon gerettet werden? Gibt es da jetzt aus, du hast gesagt, 33 Entnahmen?
Bei uns, ja. 33 Personen dann auch.
33 Personen konnten
auch gerettet werden. Jetzt,
die Frage ist ja, ob es angenommen wurde, ob es funktioniert
das,
hat.
Die Information erhalten wir nicht.
Ach so.
Wir erhalten nur die Information, wie viele Stammzellentnahmen dadurch über die Aktionen eben durchgeführt wurden.
Weil ja nicht hundertprozentig sichergestellt ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass es dann auch wirklich ankommt. Es kann Abstimmungs- oder Problemreaktionen geben.
Ja.
Und unter Umständen derjenige nimmt das Guido Westerwelle vor, auch genannt als Problem, letztendlich mit schlechtem Ausgang. Also es ist nicht gewährleistet, aber die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit besteht, aber es ist nicht hundertprozentig gesichert, dass
genau,
dass er noch angenommen wird.
Das ist eben das Problem. Aber davon erhalten wir dann keine speziellen Informationen nochmal.
Ja. Dann für diejenigen, die jetzt vielleicht sich typisieren lassen wollen, also bei euch teilnehmen wollen, wir sagen am besten jetzt nochmal, wo das genau ist, wann es da genau ist, und dann erklären wir auch noch, Blutspendeaktion ist ja parallel auch noch, aber das eine im anderen nicht unbedingt zwei verschiedene Themen, zwei verschiedene Aktionen sozusagen unter einem Schirm, nämlich unter dem Ulm Helft. Erklär einfach mal, was, wie, wann, wo und was sind auch A, die Voraussetzungen, B, was muss man mitnehmen, berücksichtigen, was sind vielleicht die zeitlichen Aspekte, sprich, wie lange muss man warten und so weiter und so fort.
Genau. Ja. Also die Uni Hilft Typisierungs- und Blutspendenaktion, die findet nächste Woche am Dienstag, also am 4.6. an der Uni Ulm, also Uni Süd Haltestelle, müsst ihr aussteigen, statt. Und also man sollte, ja, für eine Blutspende würde ich schon so eine Stunde vielleicht einplanen. Es kommt drauf an, ob man eben Erstspender ist oder schon mal gespendet hat. Einfach wegen dem Kreislauf. Für die Typisierung ja, vielleicht eine halbe Stunde mit Formulare oder Formulare ausfüllen mit den ganzen Informationen. Da kommt man hin, ist quasi wie so ein Check-in, bekommt dann seine Formulare, da wird dann irgendwie auch Vorerkrankungen und so weiter muss man dann eben angeben und dann wird bestimmt, ob man dann eben ja, typisiert werden kann oder nicht. Dieses Mal läuft es dann so ab, dass dann eine kleine Menge Blut eben abgenommen wird und daraus werden dann weiße Blutzellen extrahiert und die werden dann eben analysiert, die Oberflächenmerkmale, weil es ist eben so, nur die Zellen, ja, die eben einen Kern dann haben, die haben diese Oberflächenmerkmale. Also das reicht nicht, einfach die normalen roten Blutkörperchen sich anzuschauen.
Wird das dann sofort gescannt oder sofort untersucht, um zu sehen, funktioniert oder ist tauglich?
Nee, das kommt dann in die, drüben ist das Institut für Transfusionsmedizin.
Ja.
Die haben auch quasi dort eben diese deutsche Spenderdatei Süd. Beherbergen die.
Ja, vielleicht für alle, die jetzt in Bezug auf Datenschutz und auf IT irgendwie ein bisschen besorgt sind, was genau wird dann von den Menschen gespeichert?
Es werden eben diese Gewebemerkmale gespeichert, dann wird eine Kontaktadresse gespeichert, damit die Leute, das sollte dann auch am besten eine Kontaktadresse sein, nicht irgendwie jetzt vom Wohnheim oder so, sondern vielleicht dann eher noch so von Eltern oder irgendwo, wo die Leute eben immer erreichbar sind. Genau, dann eben Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, so die üblichen Dinge. Dann kann man eben von 18 bis 55 spenden oder sich typisieren lassen. Ansteckende Krankheiten wie HIV oder Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, das sind Ausschlusskriterien. Genau, dann... Bei einer Blutspende ist es dann so, dass man dann auch keine chirurgischen Eingriffe davor gehabt haben sollte. Da wird man dann, bekommt man ein Sparvermerk oder auch gewisse Auslandsaufenthalte in bestimmten Ländern, weil dort eben das Infektionsrisiko mit bestimmten Infektionskrankheiten erhöht ist. Genau, und also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Ohrlöcher stechen lasse oder wenn ich eine OP habe, dann werde ich für 4 Monate rückgestellt für eine Blutspende.
Beim Ohrstechen auch schon?
Ja.
Tatsächlich?
Weil man eben nicht weiß, ist einfach ein Sicherheitsaspekt.
Mhm. Okay.
Genau.
Das heißt auch Leute, die sich irgendwie so ein Piercing haben machen lassen?
Ja, genau, wenn ich beim Piercer war, dann werde ich für 4 Monate zurückgestellt.
Oh, ja. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis für alle Leute, die, ich meine, heute haben jetzt sehr viele Leute so irgendwie so
Piercing. Ja, wenn man jetzt sich, das ist dann auch schlecht. Also wenn ich kurz vor der Spende dann stehe, nachher bei der Stammzelltransplantation, dann kann ich auch nicht mehr spenden dann.
Glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Mit wie vielen Teilnehmern rechnet ihr so aus der Erfahrung oder wie viele waren denn im letzten Jahr dann bei euch? Ungefähr?
Ja, so circa 150 haben sich ja typisieren lassen und Blut gespendet, so 50. Mhm.
Also das wird dann so Erwartungshorizont.
Ja, das ist so der Erwartungshorizont. Natürlich wäre es schön, wenn möglichst viele Leute eben kommen. Und wir sind auch auf Helfer eben angewiesen, weil dieser Aktionstag ist schon eine logistische Herausforderung. Und deswegen, also gerade zur Verpflegung von den Blutspendern, haben wir eben dieses Kuchenbuffet aufgebaut, gerade auch an die Hörer. Jeglicher Kuchen ist gerne willkommen. Den könnte man dann morgens so um 9 Uhr, ab 9 Uhr eben bei uns vorbeibringen, in der anatomischen Lehrsammlung. Und auch sonst, wenn man sich engagieren möchte, gerne an uns schreiben. Wir haben da auch eine E-Mail-Adresse. Mhm. Genau, das wäre dann uh-typisierungsaktion@list.uni-ulm.de. Außerdem sind wir auch über die medizinische Fachschaft eben vertreten. www.uni-ulm.de/med/med-fs/aktivitäten/uni-hilft. Mhm. Und dann sind wir eben auch auf Facebook unter Uni Hilft in Ulm und auf Instagram unter Uni Hilft Ulm.
Ja, eine Frage noch, falls jetzt jemand terminlich nicht kann, aber unterjährig irgendwo auch mal bereit wäre, daran teilzunehmen. Gibt es Alternativmöglichkeiten, Termine, wo man auch außerhalb dieser Veranstaltung in einem Rahmen irgendwie dann sowas machen kann? Ich meine, wie gesagt, kann jetzt jemand sein, der ist ab morgen im Urlaub oder eben dann auch berufstätig und kann partout nicht und will zum anderen Termin. Wie ging das denn?
Ja, man kann sich auch sonst, also zum Blutspenden gibt es immer donnerstags, kann man eben ans Institut für Transfusionsmedizin oben in Ulm gehen und ansonsten typisieren lassen ist dort auch möglich.
Mhm. Ja, typisieren lassen kann man sich eigentlich auch im Internet einfach den Zettel runterladen und dann bekommt man auch ein Stäbchen normalerweise zugeschickt. Ja.
Ein Stäbchen zugeschickt?
Ja, ein Stäbchen. Ja. Nein, ein Wattestäbchen, wo man dann in den Mund die Schleimhäute entlang geht und dann zurückschickt.
Ah, okay.
Genau. Gut, das ist ein alternatives Verfahren. Also man kann es entweder über die Mundschleimhautzellen machen oder eben aus Blut. Mhm.
Gut, wir haben noch etwa 20 Sekunden. Liegt euch noch irgendwas im Herzen? Möchtet ihr vielleicht noch jemanden grüßen, die Kollegen oder irgendjemanden oder was sagen?
Genau, also ich grüße Lea und Alexandra.
Schließe mich an, weil sie letztes Jahr dabei war. Sie kenne ich ja auch.
Ja, genau. Und natürlich sonst alle anderen, die bei Uni Hilft mitmachen, alle Freunde, die das jetzt hören und generell alle Leute, die sich vielleicht auch bei uns engagieren möchten. Wir möchten auch mit diesem Interview eben Leute motivieren, zu kommen. Und wir freuen uns auf den Aktionstag.
Ja. Das war die Plattform für heute Nachmittag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Mein Name ist Michael Trost und ihr wart nochmal den Namen, den kompletten.
Katharina Acke,
Fabienne Schild.
Und das war die Plattform. Wir sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und um 17 Uhr geht's hier im Programm weiter.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.